Mir stinkt es einfach schaurig. Keine Frau mit dürfen sein, keine Erotik mit dürfen leben. Alles wegen deiner stringenten Feministinnen. Wenn der Befreiungskampf, der Feminismus voll von neuen Dogmen und Normen ist, Befreiung selber eine neue Einengung in neue Normen soll bedeuten, kann ich darauf pfeifen. Mir ist es 100-mal lieber, den individuellen Weg zu wählen. Bewusst eine Frau sein. Aber nicht so eine, wie es die Feministin in ihren Köpfen umschleppt. Sondern eine Frau, nicht nur aus- und mitbewusst sein, sondern eine, auch noch mit Körper und Erotik. Eine Frau, die lebt und liebt und nicht eine, die lebt und leidet.
Die Musik, die ihr gehört habt, ist aus dem Film «Golddiggers, Goldgräberinnen». Die Filmemacherin Sally Potter hat in gemeinsamer Arbeit mit der Rose English und der Musikerin Lindsay Cooper das Drehbuch dazu geschrieben und mit ihnen und vorwiegend Frauen den Film während 4 Jahren realisiert. Die kollektive Arbeitsmethode von Filmemacherinnen und Musikerinnen hat das Wechselspiel von Musik- und Filmszenen zur Folge. Zum Teil ist die Musik auf die Filmszene hin komponiert worden, Zum Teil sind die Filmsequenzen zu der Musik geschaffen worden. Die Musik in Golddiggers ist nicht nur zur Illustration da, sondern auch, um neue Dimensionen zu kreieren, Bögen zu schlagen und Zusammenhänge zwischen Ideen und Themen aufzuzeigen. Ein feministischer Film oder ein Musikfilm? Sally Potter schaut ihren Film als eine Art Musical an, wo eine weibliche Suche zeigt. Eine tatsächliche und eine innere Suche nach Gold. Ein Film, der Fragen stellt nach der Beziehung von Gold, Geld und Frauen, nach dem Zusammenhang von Gold und Imperialismus, nach der Bildersprache vom Unbewussten und seiner Beziehung zu einem Film. Golddiggers, Goldgräberinnen, ist ein Schwarz-Weiss-Film. Er zeigt die Geschichte von einer schwarzen Frau und einer weißen Frau. Und immer wieder werden die Bilder von schwarzen Nächten durch gleissend helle Tage in einer Eiswüste abgelöst. Zum Teil handelt der Film von seiner eigenen visuellen Natur, nämlich den Lichteffekten auf der Retina, was für mich keine oberflächliche Beschreibung, sondern die fundamentale Eigenheit des Films ist, nämlich das Spiel von Licht und Schatten. Dieses Spiel ins Extrem zu treiben, sagt zum einen etwas über den Film, zum anderen etwas über das Sehen und die Lust, die man dabei empfindet. Die Kontraktion und Erweiterung des Auges als Basis der Schaulust, eine muskuläre Art von Lust. Auf einer tieferen Ebene spricht der ganze Film über die Einheit von scheinbar gegensätzlichen Dingen, die in Wirklichkeit komplementär sind. Das gilt auch für die Beziehung zwischen den Rassen. Die Freundschaft der beiden Frauen ist so zu verstehen. Das ist ein Zitat aus einem Interview mit der Filmemacherin Sally Potter. Die Musik zu Golddiggers hat Lindsay Cooper komponiert. Sie führt durch die heutige Sendung.
das weibliche Alibi von der Christa Reinig. Auch ich habe mich entschlossen, die Frauenbewegung zu verraten. Ich bin auf die andere Seite übergelaufen und habe mich in einen Mann verwandelt. Ich öffne eine Tür und betrete ein Treppenhaus. Ein weibliches Wesen rutscht auf den Knien herum und scheuert die Erde. Ich blicke von meiner hochbeinigen Männlichkeit herab auf dieses kriechende Geschöpf und rufe mit fröhlicher Stimme: Guten Tag, Frau Müller. Das Geschöpf schafft es gleich einem chinesischen Mandarin vor dem Sohn des Himmels, sich auch noch in seine Vierfüßigkeit hinein zu verneigen und antwortet mit gepresster Stimme, aber dem deutlichen Bemühen, fröhlich zu klingen: Guten Tag, Herr Schulze. Mein erster Gedanke: Gott, ich danke dir, dass ich ein Mann bin und keine Frau. Mein zweiter Gedanke: Ach, das empfinden die nicht so. Dazu sind sie ja da, dass es ihnen so ergeht und nicht anders. Mein dritter Gedanke: Aber auch eine Gattin, die ihren Dienst am Gatten als Gottesdienst ableistet, empfindet körperliche Züchtigung als einen Schmerz. Und auch eine genusssüchtige Masochistin hat mal nicht so gewollt, dann aber doch herangemusst. Selbst wenn die Frauen so tief unten wohnen, dass keine Erniedrigung und Beleidigung sie mehr erreicht, irgendwie müssen sie aber doch platzen. Irgendetwas muss doch bei denen am Kochen sein. Und nach allen physikalischen Gesetzen müsste das ein Überdrucktopf sein, was da unter Dampf steht. Das Missgeschick verschlägt mich in eine Diskussion über die Emanzipation der Frau. Du lieber Himmel! Ich als vernünftiger Mann habe doch gar nichts dagegen, dass eine Frau was Besseres sein möchte, als sie ist. Im Gegenteil, mir sind diese typisch weiblichen Frauen unheimlich. Mit denen stimmt irgendetwas nicht. Um mich herum übertünkte Weibermasken ohne Gesichtszüge mit einem automatischen Lächelreflex. Ich sitze da und weiß noch gar nicht, was ich wünschen werde, da bringen sie es mir. Eigentlich finde ich Frauen doof, aber die Art, wie sie meine Gedanken lesen können und ich nicht ihre Gedanken lesen kann, beunruhigt mich. Vielleicht denken sie sich wirklich nichts. Aber dann haben sie nicht nur ein Oberbewusstsein, sondern auch ein Unterbewusstsein. Was schlummert in diesem weiblichen Unterbewusstsein? Eine Frau, die mir recht gut gefällt, nur etwas zu wenig geschminkt ist und zu glatte Haare hat, sagt: Ich liebe die Männer. Ich mag ohne Männer nicht sein. Mir gibt die Frauenbewegung nichts. Ich finde, diese Feministinnen übertreiben. Mir tun die armen Männer leid. Wir Frauen sollten den Männern helfen. Das höre ich gern. Ich erwische mich dabei, dass ich freundlich lächeln muss. Das missfällt mir. Ich will nur lächeln, wenn ich lächeln will und nicht, wenn ich muss. Plötzlich springe ich auf und renne aus dem Haus. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich lasse mich scheiden oder verschwinde einfach. Ich gehe ins Kloster oder ziehe mich auf den Berg Athos zurück. Wenn ich zur Sesshaftigkeit neige, werde ich ein Eremit. Andernfalls ziehe ich als einsamer Pilger oder Weltenwanderer meines Weges. Vaterseelenallein werde ich einem Häuschen mit Gärtchen leben und die Kritik der reinen Vernunft schreiben. Irgendetwas muss ich tun, um mich dem voraussehbaren Racheschlag der Weiber zu entziehen. In diesem Moment klingelt der Wecker. Ich wache auf und habe die Frauenbewegung gar nicht verraten. Ich bin diesseits verblieben und als weibliche Feministin sitze ich heute Abend in der Diskussion und höre mir das unermüdliche Argumentieren meiner Schwestern an. Ich liebe die Männer. Ich mag ohne Männer nicht sein. Mir gibt die Frauenbewegung nichts. Ich finde, diese Feministinnen übertreiben. Mir tun die armen Männer leid. Wir Frauen sollten den Männern helfen. Und alle Männer im Raum grinsen vor sich hin. Sie vernehmen allein das weibliche Alibi, mit dem eine Emanze sich ihnen zu Füßen wirft. Sie werten diese Worte ganz richtig als Unterwerfungsgebärde. Aber sie wissen nicht, was es sie kosten wird, diesen forschen Emanzen so bedrohlich zu erscheinen, dass auch noch bei Tee mit Ruhm und Knapperkirschen den Männern in den Arsch gekrochen werden muss. Ich zerbreche mir nicht darüber den Kopf, mit welch kannibalischem Racheschlag die männerfreundlichen Clytemnestras gegen ihre geliebten Gatten und Söhne wüten werden. Aber ich frage mich, wie es denn zwischen Frau und Frau, zwischen emanzipierten Frauen und Feministinnen weitergehen soll. Denn das sind ja nun offen zwei verschiedene Frauenfronten. Die öffentliche Distanzierung emanzipierter Frauen vom Feminismus, das weibliche Alibi, ist als erstes eine Unterwerfungsgebärde vor dem noch immer übermächtigen Mann. Die Frauen wollen ihre spärliche Gleichberechtigung abdienen, um ihre Männer zu besänftigen. Sie schenken die Früchte der Emanzipation immer wieder an die Männer zurück, so lange, bis eines Tages von der Emanzipation nichts mehr übrig sein wird. Das naheliegende Wort Schwachsinn wage ich hier nicht einzusetzen, denn die Frauen, die so handeln, sind in anderen Dingen super gescheit und super tüchtig. Als zweites aber ist es der Hass. Darüber sollte sich keine Feministin hinwegtäuschen, dass die emanzipierten Frauen uns hassen. Einen starken Menschen erkenne ich daran, dass er unter seiner Dankesschuld nicht zusammenbricht. Das ist das Problem. Die emanzipierten Frauen sind unter ihrer Dankesschuld zusammengebrochen. Was die Frauenbewegung geleistet hat, damit sie sich gegenüber ihren Männern als emanzipiert aufführen können, sie wollen sich nicht daran erinnern. Vielleicht sollte ich vermuten, sie können es uns nicht verzeihen. Was sie dem Feminismus verdanken, soll ausgelöscht sein. Sie graben der Frauenbewegung so lange das Wasser ab, bis sie in ihrer Männerwüste verdursten müssen. Ihr Schicksal wird schlimmer sein als meines. Aber ist das ein Trost?
Thank you. emanzipierte Frauen, feministische Frauen, diese Begriffe werden tagtäglich gebraucht. Die Zeit, wo schon das Erwähnen von Emanzipation und Feminismus Kopfschütteln und Verunsicherung, Ablehnung und Angst ausgelöst hat, ist vorbei. In linken und in bürgerlichen Kreisen, unter Frauen und unter Männern, in der Werbung und in den Medien ist vor allem die Zuordnung emanzipiert geläufig. Der Sprachgebrauch ist verräterisch. Allzu oft werden die Wörter emanzipiert und feministisch als wertende Adjektive gebraucht, losgelöst von ihrem ursprünglich politischen Gehalt. Von einer Frau sagt man zum Beispiel, sie sei emanzipiert und meint damit, sie sei selbstständig, sie habe eine eigene Persönlichkeit oder sie sei so unabhängig, dass sie auch nicht dauernd mit mühsamen Ansprüchen belästige. Das Bild von der emanzipierten Frau entspricht dem, was heute von einer modernen Frau erwartet wird. Es hat nichts mehr mit dem kollektiven Kampf der Frauen zu tun, der sich gegen die patriarchalischen Strukturen wendet, wo anstrebt, eine politische und sexuelle Identität zu finden, die nicht über den männlichen Blick läuft. Nein, im Gegenteil. Die Männer sagen heute von einer Frau, sie sei emanzipiert, so wie sie früher gesagt haben, meine Frau kocht gut. Und viele Frauen sagen von sich, sie seien emanzipiert und distanzieren sich im gleichen Atemzug von den Feministinnen. Denn das sind nach wie vor die lustfindlichen, frustrierten Frauen, die den Hass der Männer auf sich ziehen, aggressiv und lieblos. Was anstrebenswert ist und was nicht, das hat sich im gängigen Sprachgebrauch fest etabliert. Emanzipation ist entpolitisiert worden und als Zückerli der Frauen zurückgegeben worden. Sich emanzipieren, das heisst eigentlich, sich aus einem Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnis lösen. Und das steht weder im Widerspruch zu feministischer Theorie, noch ist es ein unpolitisches Anliegen. Dass man heute emanzipierte und feministische Frauen einander gegenüberstellt, zeugt von einer Spaltung, die nicht nur in den Wörtern besteht, sondern unseren ganzen Alltag durchzieht. Es geht uns in dieser Sendung nicht darum, die Geschichte der Vereinnahmung der Emanzipation durch die patriarchalische Gesellschaft nachzuzeichnen. Was heissen würde, die ganze Geschichte der Frauenbewegung und die Reaktionen darauf aufzurollen. Es geht uns vielmehr darum, zu zeigen, wie heute mit Emanzipation und Feminismus umgegangen wird, was für Bilder sich damit verknüpfen und was das für Konsequenzen hat.
Ich kann doch nicht einerseits Feministin sein und andererseits einen Freund haben und mich erst noch in gemischten Gruppen bewegen. Das ist für mich ein Widerspruch, den ich nicht vertragen kann. Ich kann einfach nicht feministisch kämpfen und mich zwischendurch immer wieder an den Schultern eines Mannes mich glücklich kuscheln und zuhlen, als würde gerade der nicht zu der Gattung Mann gehören. Darum, weil ich immer so hautnah den Widerspruch erlebe, ist für mich die Eignung, die persönliche Befreiung, die wichtigste. Ich emanzipiere mich sozusagen, stelle mich nah dies nah aus der Rollenklische der Frau raus. Natürlich kann ich ein paar feministische Forderungen problemlos unterstützen. Emanzipation finde ich gut, wieso es Frauen Stärke gibt. Und das muss ja nicht immer männerfindlich sein. Wenn sich die Frauen emanzipieren, müssen sich auch die Männer verändern. Das ist genau das, was ich auch in gemischten Gruppen so stark erlebe. Wir Frauen sind ein ganz wichtiger Teil. Wir sind nicht mehr nur das Herz, sondern auch viele Anstöße in die politische Richtung. Ja, zum Beispiel gerade feministische kommen von unserer Seite. Und das fordert die Männer raus. Ganz ehrlich gesagt, tun sie mir damit fast ein bisschen leid, weil auf einer Art sind sie auch schrecklich unbeholfen und verunsichert. Und einmal abgesehen von den gesellschaftlichen Machtverhältnissen, sind sie auch nicht selten die Männer, die schwach und unsicher sind und sie ja uns auf eine Art richtig brauchen, weil wir doch vieles können, was sie eben nicht können. Diese Herausforderung gefällt mir eben auch noch. zu schauen, wo eben unsere Einflüsse sind und wo wir uns durchsetzen können. Ich kann einfach nicht mehr in so Kategorien denken wie Männer, Frauen. Für mich ist es vor allem eine Frage des individuellen Bewusstseins. So gibt es Frauen, die keine, aber überhaupt keine emanzipatorischen Tendenzen zeigen. Im Gegenteil, einmal fast noch in den Rücken fallen. Und es gibt solche, die gemeinsam mit mir an eine feministische Seile ziehen. Bei den Männern ist es etwas Ähnliches. Es gibt solche, die auch etwas gemerkt haben. Und es gibt solche, die 100 Jahre zurück sind und immer noch in einem tiefen, patriarchalen Schlaf liegen. Aber so alles in allem geht es meines Erachtens, so wie ich es mache, auch immer wieder ein bisschen vorwärts. Und ich bringe irgendwie mein Privat mit dem anderen Leben zusammen, ohne den Widerspruch von einmal lieben und gegen den Rest zu kämpfen.
Emanzipatorische Bewegungen sind Bewegungen, die für die Befreiung aus Unterdrückung und Ausbeutung kämpfen. Das könnte die Schwarze in Südafrika sein, die Arbeiterinnen und Arbeiter irgendwo oder die Frauen auf der ganzen Welt. Zur Emanzipation gehört zwangsläufig der gemeinsame Kampf von einer unterdrückten Gruppe gegen ein unterdrückendes System. Und der beschränkt sich nie aufs Individuelle. Es würde auch niemandem in den Sinn kommen, von einem gebildeten, arrivierten Schwarzen zu sagen, er sei ein emanzipierter Schwarzer. Genauso wenig, wie es einen emanzipierten Arbeiter gibt. Andere Kategorien werden da angewendet. Es gibt zum Beispiel bewusste, kämpfende oder aber angepasste, unterwürfige Arbeiter oder Schwarze. Das sind Kategorien, die eine politische Position ausdrücken. Genau das Politische wird den Frauen im heutigen Gebrauch von Emanzipation abgesprochen und auf eine individuelle Haltung reduziert. Emanzipation bezieht sich auf Bewegungen, die aufgrund eines gemeinsamen Merkmals, sei es die Hautfarbe oder das Geschlecht, unterdrückt werden und dagegen kämpfen. Wenn man heute von einer emanzipierten Frau redet, ist es im Grunde genommen genauso absurd, wie wenn man von einem emanzipierten Schwarzen reden würde. Es impliziert, dass der Kampf um Gleichberechtigung und gegen die Unterdrückung der Frau erfolgreich abgeschlossen ist. Die Haltung steht dahinter. Die gesellschaftlichen Grundlagen sagen heute so, dass jede Frau emanzipiert, das heisst weder unterdrückt noch ausbeutet, sein können. Und wenn nicht, dann sei es ihr eigenes Problem. Das Bild von der emanzipierten Frau, die heute an so vielen Orten herumgeistert, täuscht vor, dass wir nicht mehr in einem patriarchalischen System leben, täuscht vor, die Frauen seien befreit. Das Bild von der emanzipierten Frau täuscht vor, der feministische Kampf sei überflüssig geworden.
Dass westliches Emanzipationsverständnis in Afrika nicht helfen kann, wird auch europäisch erzogenen Afrikanerinnen langsam bewusst.
Das ist ein Zitat aus dem Film «Vom Nutzen der Vielehe», wo vor ein paar Wochen im Xenix gezeigt worden ist. Der Titel ist nicht ironisch gemeint. Es ist ein Film aus der Fernsehreihe «Frauen der Welt», der von Claude Defrage und Gordian Tröller für das deutsche Fernsehen gemacht worden ist. Das Thema des Films ist die Emanzipation. Abgehandelt wird es anhand der Vielehe in Togo. Der Begriff Emanzipation wird im landläufigen Sinn gebraucht, eben als eine individuelle Befreiung der Frau gegenüber ihrem Mann. Wir haben in diesem Film für die heutige Sendung mal nur auf den Kommentar gehört. Für eine wirkliche Auseinandersetzung mit den Frauen, die in diesem Film vorkommen, müssten wir viel mehr von ihnen wissen, von ihrem Alltag, ihren Hoffnungen, von ihrer politischen und ökonomischen Situation. Und wir müssten auch mehr von den Frauen wissen, die in diesem Film schon gar nicht vorkommen. Aber der Kommentar im Film, der ist von einer Europäerin und von einem Europäer gemacht worden und er richtet sich an uns Europäerinnen. Uns soll etwas beigebracht werden, nämlich was wir unter Emanzipation zu verstehen haben. Das Vorgehen im Film ist übrigens ein ganz typisches. Die Situation der Frau wird als eine kulturelle Frage angeschaut. Dann werden die afrikanische und die europäische Kultur so miteinander verglichen, dass die afrikanische Kultur als etwas Gesundes, Natürliches gilt und die europäische als kaputt. Auf dem Boden von diesen Begriff gesund und kaputt wird es dann möglich, den feministischen Kampf in Europa als Teil eben von der europäischen Kultur ganz logischerweise als ebenso kaputt zu präsentieren.
Ein oder Vielehe, Europa oder Afrika? Einfach ist die Antwort nicht. Kirche und Schule haben Frauen nun erzogen, sich dem Mann unterzuordnen. Wenn diese dann enttäuscht werden, richtet sich ihre Reaktion gegen den Mann. In Nachahmung europäischer Vorbilder hatten gebildete Afrikanerinnen die Wirklichkeit ihres Volkes verdrängt. Jetzt kommt zögernd die Besinnung. Viele westlich erzogene Frauen wissen nichts von der Lage und der Unabhängigkeit der Frauen im traditionellen Milieu. Ihr Bild von der Ehe ist bereits das der unterdrückten Europäerin und entsprechend ihre Vorstellung von Emanzipation.
Ich möchte zuerst noch etwas sagen, damit es kein Missverständnis gibt. Wenn Frauen aus anderen Kontinenten ihren eigenen Weg suchen, sich von ihrer Unterdrückung zu befreien, dann ist das zweifellos richtig. Wir weissen Feministinnen können ja nicht so tun, als gehörten wir nicht zu der weissen Unterdrückerrasse. Nur weil wir selber unterdrückt sind, als Angehörige vom weiblichen Geschlecht. Aber in diesem Film geht es überhaupt nicht um das. Die beiden, die den Film gemacht haben, sind gar nicht auf der Suche nach unterschiedlichen Wegen im Befreiungskampf der Frauen. Sie interessieren sich weder für den Kampf von Afrikanerinnen, solche Frauen kommen im Film nämlich schon gar nicht vor, noch für den Kampf von Europäerinnen. Sie benutzen ganz einfach das Argument der kulturellen Unterschied, um zu beweisen, dass der Befreiungskampf der Frauen in Europa ein typisch europäisch kaputtes Produkt ist, wo andere Frauen, gesunde Frauen, starke Frauen gar nicht nötig haben.
Wenn wirtschaftliche Unabhängigkeit vom Mann die Voraussetzung für die Freiheit der Frau ist, dann schafft die afrikanische Vielehe diese Voraussetzung. Erst in der Einehe verliert die Afrikanerin ihre Selbstständigkeit.
Die Feststellung, dass die wirtschaftliche Unabhängigkeit vom Mann eine Voraussetzung ist für die Freiheit der Frau, steht in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Die Tatsache, dass Frauen kein eigenes Geld besitzen, ist ein ökonomischer Grund, wieso sie und ihre Arbeit in der Familie ausgebeutet werden können. Weil sich aber die Herrschaftsverhältnisse ja nicht geändert haben, ist die Vorstellung von der emanzipierten Frau geprägt worden. Das ist dann die neben der gratis Hausarbeit noch geht, ihr eigenes Geld zu verdienen. Die Arbeit, die die Frau leistet für die Familie, die Hausarbeit, das Kindererziehen, muss so gar nicht angetastet werden. Weder wenn man von der Einehe redet, noch von der Vielehe. Die totale Freiheit wird plötzlich trotzdem möglich.
Nehmen wir einen Afrikaner mit zwei oder mehr Frauen. Die eine weiß, dass sie diese Woche an der Reihe ist, sich ums Kochen, den Mann und die Kinder zu kümmern. Die andere hingegen ist frei. Sie kann ihren Geschäften nachgehen und nur ihnen.
Also totale Freiheit.
Total pour elle. Elle n'a pas à s'occuper de quoi que ce soit.
Für sie total. Sie braucht sich nicht ums Haus zu kümmern, bis die Reihe an ihr ist.
Den Frauen in Togo wird dann nicht einmal zugestanden, dass sie sich ihre Unabhängigkeit vom Mann durch ihre Erwerbsarbeit schaffen, sondern die Vielehe schafft die Voraussetzung. So ähnlich wie bei uns die Aufgeschlossenheit der Wirtschaft uns erst ermöglicht, uns zu emanzipieren.
Auf den Märkten erkämpfen die Frauen ihre Unabhängigkeit. Jede Einzelne verdient nur wenig und die Konkurrenz ist groß. Doch die weibliche Solidarität macht die Märkte Afrikas zu Machtzentren, mit denen alle Regierungen rechnen müssen. Auch in modernen Berufen verstehen die Afrikanerinnen, sich durchzusetzen.
In der Vorstellung vom Frauenbefreiungskampf steckt ja die Vorstellung, was Freiheit ist. Genau an diesem Punkt wird mit dem Begriff Emanzipation eingehakt. Einerseits wird emanzipiert gleichgesetzt mit frei sein und andererseits wird Emanzipation als individuelle Befreiung verstanden. Freiheit und Freiraum werden also verwechselt und dementsprechend ist es dann möglich, gewisse Frauen als frei zu bezeichnen und bei anderen wiederum zu behaupten, sie hätten es doch gar nicht nötig, Sie haben ja alle Voraussetzungen, sie müssten nur etwas daraus machen.
Sie haben ihre Arbeit, um frei zu sein. Eine harte Arbeit, sicherlich. Aber die könnte nur durch wirtschaftliche Entwicklung leichter werden, nicht durch gesellschaftliche Schlagworte. Befreiung von was, außer der Armut? Von der Vielehe? Wenn es eine Afrikanerin zu befreien gibt, dann eher die moderne, nämlich von fremden Vorbildern. Aber nicht die Millionen Marktfrauen und Bäuerinnen, die Afrika lebendig halten.
Die Zitate sind aus dem Film «Vom Nutzen der Vielehe» gsi. Ein Beispiel zum Thema «Vom Nutzen der Emanzipation».